aus der Wissenschaft, ein Podcast der Uni Hildesheim.
Was macht das dann mit dem Weltvertrauen der Menschen?
Gute Wissenschaftskommunikation traut sich, Unsicherheiten zu kommunizieren.
Der Satz, das machen wir schon immer so, hat mich dann in die Wissenschaft getrieben.
Betrachtungen und Erkenntnisse von Forscherinnen und Forschern. Moderiert von Sarah Reinke.
Herr Falkner, wenn man das hört, die Begriffe Wirtschaftsinformatik, maschinelles Lernen, KI, das wirkt für viele Menschen, glaube ich, erstmal sehr abstrakt. Ist es gar nicht, wie wir, glaube ich, im Verlauf des Gesprächs noch sehr gut darlegen können. Sie arbeiten ja an sehr konkreten, sehr bürgernahen Themen. Aber um vielleicht erstmal klar zu machen, wie man sich solchen Themen nähern kann, würde ich Sie bitten, sich einmal vorzustellen und dabei auch ein bisschen zu erzählen, wie Sie selbst zur Informatik und auch ganz speziell zu Ihrem Themengebiet gekommen sind.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung erstmal oder für die Einführung. Genau, ich bin Jonas Falkner. Ich bin mittlerweile seit 3 Jahren Doktorand am Institut für Informatik an der Uni Hildesheim. Und ja, wie bin ich zu diesem, speziellen Thema gekommen? Also ich komme eigentlich gar nicht direkt aus der Informatik, sondern ich habe damals nach dem Abitur mit meinem Studium eigentlich erstmal Wirtschaftsingenieurwesen habe ich studiert. Und das ist eigentlich eher, ziemlich viel BWL, VWL, Mathematik und auch so Ingenieurswissenschaften, aber eben auch ein bisschen Informatik. Und hatte mich dann erstmal eigentlich in eine statistische Richtung ein bisschen vertieft, wo man halt so als BWL, VWLer eher hingeht. Und habe dann aber gemerkt, dass man mit der klassischen Statistik manchmal ein bisschen an seine Grenzen stößt. Und habe dann deswegen vor allem im Masterstudium mich eher dann in die Richtung maschinelles Lernen vertieft. Und genau, so bin ich dann eben hier gelandet, wo ich heute bin.
Fangen wir mal mit einer für Sie wahrscheinlich ganz einfachen Frage an, nämlich der Frage, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen KI, künstlicher Intelligenz, und maschinellem Lernen?
Ja, genau. Das ist, finde ich, ein relativ wichtiger Unterschied, weil sozusagen vor allem bei uns im Bereich die KI halt ein sehr übergeordneter Begriff ist, so ein, was man heute vielleicht Buzzword nennen würde. Ja, also heute wird fast alles als KI verkauft, was es zum Teil irgendwie 50 Jahre alte Technologien sind, die mit KI in meinem Empfinden nach nicht sonderlich viel zu tun haben. Unabhängig davon, dass man irgendwie für KI dann erstmal so den Intelligenzbegriff und Ähnliches definieren müsste, ist es im Prinzip so, dass wir bei uns sagen, maschinelles Lernen, da lernen sozusagen Algorithmen aus Daten normalerweise. Und es geht meistens eben darum, nicht unbedingt einfach nur, was gelernt wird, sondern wie gelernt wird oder dass überhaupt gelernt wird. Und das kann man vielleicht schön zeigen, indem man ein anderes Beispiel gibt, was nämlich nicht wirklich lernt. Ja, wenn wir so die meisten Standardanwendungen uns angucken, die werden halt von einem Programmierer programmiert. Und dann macht diese Anwendung oder dieses Programm eben auch nur das, was sich der Programmierer bei der Entwicklung überlegt hat. Das können zum Beispiel regelbasierte Systeme sein, wo einfach der Programmierer verschiedene Regeln festlegt, denen dann eben dieser Algorithmus folgt. Und im Vergleich dazu ist eben bei uns so, dass wir wirklich dem Algorithmus nur sagen, wie er lernen soll, und dann geben wir ihm eine riesige Menge Daten und dann lernt dieser Algorithmus sozusagen irgendwas auszuführen, was wir natürlich ein Stück weit mit so einer Zielfunktion festlegen. Und das lernt er dann aber selbstständig aus diesen Daten.
Bevor es jetzt doch zu abstrakt wird, nennen Sie doch mal für ein regelbasiertes System ein Beispiel.
Genau, also da kann man sich ganz einfache Beispiele überlegen, zum Beispiel so eine Klimaanlage. Also haben Sie vielleicht zu Hause, vielleicht noch nicht, aber bald vielleicht auch, aber auf jeden Fall im Auto haben die meisten Leute ja heutzutage eine Klimaanlage. Und wenn man da sich so ein ganz einfaches Klimatisierungssystem anguckt, macht das ja eigentlich nur mehr oder weniger 3 Dinge. Ja, also wir geben da eine Temperatur ein und sagen, okay, wir hätten jetzt gerne heute zum Beispiel 21 Grad. Und diese Klimaanlage macht im Prinzip, folgt nur der Regel, naja, wenn wir jetzt die Temperatur unterhalb dieser Temperatur ist, die wir eingestellt haben, dann muss ich heizen. Wenn ich bei dieser Temperatur bin, mache ich gar nichts, also höre ich auf oder mache nur so ein bisschen Belüftung oder sowas. Und wenn ich drüber bin, dann muss ich anfangen zu kühlen. Also ganz einfaches System, wenn A, dann B.
Das Aufgabenfeld, mit dem Sie sich ganz konkret beschäftigen, nennt sich kombinatorische Optimierung. Im Vorgespräch hatten Sie das Problem des Handlungsreisenden geschildert. Das war, glaube ich, auch ein Beispiel dafür, was man sich sehr gut im Alltag vorstellen kann. Vielleicht greifen wir das an der Stelle nochmal auf.
Genau, ja, also eines der einfachsten und auch langjährigsten Beispiele für die kombinatorische Optimierung ist eben das Problem des Handelsreisenden. Auf Englisch heißt es auch Traveling Salesman Problem. Und da geht es im Prinzip um ein ganz einfaches Beispiel, das wahrscheinlich Logistiker oder irgendwie Händler schon seit Jahrhunderten haben. Ich bin im Prinzip ein Händler, kann man sich vorstellen, und ich möchte jetzt verschiedene Städte zum Beispiel auf meiner Rundreise besuchen, um dort eben Waren zu verkaufen zum Beispiel. Und das Wichtige ist, es ist erstens eine Rundreise, das heißt, ich will am Ende wieder dort ankommen, wo ich losgefahren bin, an meinem Warenhaus oder sowas. Und das Zweite ist, dass ich jede Stadt natürlich nur einmal besuchen möchte auf dem Weg, weil wenn ich da schon war, schon verkauft habe, muss ich da nicht mehr hin. Und die Komplexität kommt jetzt daher, dass ich den kürzesten Weg finden will, um all diese Städte zu besuchen und dann wieder an meinem Ursprungsort zurückzukehren.
Und das ist jetzt das Problem sozusagen auf der Ebene für eine Person beschrieben, das Sie behandeln auf der Ebene für sehr viele Personen bzw. Fahrzeuge, also für Speditionsunternehmen oder für Pflegedienstleister.
Ja, genau. Also wir haben da verschiedene Projekte bei uns im Institut laufen. Eins, das vor einer Weile abgeschlossen wurde, ist eben genau mit mobilen Pflegediensten. Die haben natürlich jetzt nicht eine Person, die rumfährt, sondern die haben sehr viele Personen, die rumfahren. Das heißt, man muss da jetzt natürlich eine große Anzahl solcher Probleme lösen. Und die Hauptkomplexität kommt dann daher, dass man jetzt nicht nur einfach die Reihenfolge der Städte sozusagen oder der Kunden zum Beispiel jetzt für so einen Pflegedienst festlegen muss, sondern dass man, was man im mathematischen Sinne eine Permutation nennt, diese Reihenfolge, sondern man muss jetzt eben auch noch eine Zuweisung der Kunden zu den einzelnen Pflegekräften machen. Also sozusagen so ein doppeltes Problem ein Stück weit.
Und ich stelle mir vor, man muss wahrscheinlich gerade im Bereich der Pflegedienste auch noch ganz viele andere Faktoren berücksichtigen. Zum Beispiel die Frage, was passiert, wenn ein bestimmter Pfleger ausfällt, der aber eine bestimmte Person besonders intensiv betreut hat. Oder wenn eine Person beispielsweise nur von einem männlichen oder nur von einer weiblichen Pflegerin betreut werden möchte. Oder ja, wahrscheinlich gibt es ja noch eine ganze Reihe von anderen Faktoren, die da mit reingerechnet werden müssen. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, richtig. Also das kommt natürlich immer auf den Anwendungsfall drauf an. Jetzt für Pflegedienste haben Sie recht, da gibt es sehr viele Nebenbedingungen, die man als Pflegedienstleister sehr gerne mit einbeziehen würde. Eben, wie Sie schon sagten, es gibt da Nebenbedingungen, nennt man das. Sozusagen, ich habe zum Beispiel bestimmte Patienten oder Patientinnen, die einfach ein gewisses Medikament brauchen. Und das brauchen sie halt auch zu einer gewissen Uhrzeit. Und da hat man halt nur ein gewisses Zeitfenster, in dem man dieses Medikament verabreichen kann. Und sonst ist es zu spät. Und da muss man natürlich sehr aufpassen in der Planung. Ja, das ist eine der, sag ich mal, wichtigsten und auch am schwersten zu optimierenden Komponenten dabei. Meistens diese Zeitfenster. Dann haben wir natürlich, will man versuchen, meistens so eine Art Kontinuität zu erreichen, dass halt jede Woche der gleiche Pfleger kommt oder wenn der im Urlaub ist, dann eine andere Ersatzpflegekraft und nicht irgendwie, dass das jede Woche oder jeden Tag wechselt und so weiter. Gibt es dann natürlich noch viele weitere Nebenbedingungen, die man da in dem Fall sich anschauen muss.
Wie sind denn solche Probleme bisher gelöst worden?
Ja, bisher wurden die auch, oder was heißt auch, die wurden natürlich auch mit Algorithmen gelöst. Und diese Algorithmen, das Feld an sich der kombinatorischen Optimierung, wie sie mathematisch betrieben wird, ist sehr alt eigentlich. Es ist seit den, würde ich sagen, 50er Jahren etwa, liegt das vor allem im Bereich des Operations Research, heißt diese Fachrichtung. Und die forscht da schon sehr lange dran, aber eben wieder ein Stück weit im Vergleich oder zu maschinellen Lernen, wo man wirklich versucht, dann aus Daten zu lernen, wird hier eben meistens eine, sag ich mal, Standardoptimierung durchgeführt. Ja, also das heißt, man entweder wenn man das wirklich so zur absoluten Optimalität optimieren will, dann sind diese Probleme durch die Komplexität oft sehr schwierig zu lösen, dauert sehr lange mit den Standardalgorithmen. Deswegen hat man da normal sogenannte Heuristiken. Ja, die haben normal keine Garantie, dass eine optimale Lösung gefunden wird, aber normal finden sie eine sehr gute Lösung und brauchen natürlich dafür viel weniger Zeit. Und jetzt sage ich mal, dass der große Unterschied, was wir jetzt machen, ist, wir sagen, wir haben nicht einfach ein bestimmtes Problem und entwickeln jetzt sozusagen in monatelanger Arbeit eine bestimmte Heuristik, um dieses Problem zu lösen, sondern unsere Idee ist, dass wir das ein bisschen allgemeiner, generischer machen wollen und wir sagen, wenn wir ein Problem haben und davon sozusagen eine Verteilung annehmen können, wie solche Probleme aussehen. Ja, also wenn ich jetzt das für einen Pflegedienst löse, kann es sein, dass das für den anderen Pflegedienst ähnlich aussieht. Das sieht nicht gleich aus, aber ähnlich. Und die Idee ist jetzt, wenn ich viele dieser Probleme habe, kann ich aus diesen Problemen lernen, wie sie aussehen, wie sie charakterisiert sind und auf welche Art und Weise ich sie möglicherweise am besten lösen kann. Und das ist so der Hauptunterschied zwischen dem, was wir machen, im Vergleich zu dem, was man bisher vor allem gemacht hat.
Ich hatte noch eine Ebene einfacher gedacht. Bei der Frage, wie hat man es denn bisher gelöst, hatte ich eher an die Pflegedienstleitung gedacht, die mit dem Zettel und dem Stift erstmal da sitzt und sich für jede einzelne Person überlegen muss, wie sieht deren Route heute aus, was natürlich einfach nochmal einen ganz anderen Aufwand verursacht und wahrscheinlich auch einfach eine andere Zielgröße einfach nur bedienen kann. Also man kann nicht gleich viele Pflegekräfte dann verplanen, weil man einfach nur eine Person hat, die sozusagen den Gesamtüberblick hat. Und das würde ja in Ihrem Fall dann eine Technik übernehmen oder ein System übernehmen.
Genau, das ist richtig. Also, dass natürlich da menschliche Planer sind, das ist wahrscheinlich eher der Standard, sage ich mal, in den meisten Pflegediensten. Wenn natürlich jemand das für Jahre macht und da eine gewisse, sozusagen der Plan am nächsten Tag hat ja eine sehr hohe Ähnlichkeit mit dem Plan am Tag davor oder eine Woche davor. Das heißt, über die Zeit, wo das dann von dem menschlichen Planer sozusagen geplant wird, wird dieser Plan auch relativ stark optimiert und ist am Ende auch ziemlich gut. Aber das Hauptproblem ist halt dann meistens, wenn jetzt zum Beispiel neue Kunden dazukommen, wo werden die wie eingeplant? Oder ich habe plötzlich eben einen Mitarbeiterausfall, ja, und ich muss jetzt irgendwie umplanen. Also solche Sachen sind dann halt vor allem für den menschlichen Planer schwieriger zu machen.
Bleiben wir mal bei dem Beispiel Pflegedienst. Wie sieht denn da eigentlich ganz konkret Ihre Herangehensweise aus? Also ist das so, dass Sie den ganzen Tag am Computer sitzen und mathematische Gleichungen lösen? Oder gehen Sie auch vor Ort in so einen Pflegedienstbetrieb mal hin und sprechen mit den Leuten und lassen sich zum Beispiel diese ganz konkreten Probleme auch schildern? Sie scheinen da ja schon einiges an Hintergrundwissen angesammelt zu haben, was da für Problematiken auftreten können. Wo kommt das her?
Genau, also leider in Anführungszeichen sitze ich schon den meisten Tag vorm Computer und bastel an Algorithmen, aber natürlich, um erstmal, sage ich mal, das Problem zu verstehen, das ist meistens eine der wichtigsten Sachen, sozusagen das Problem verstehen ist schon die halbe Lösung, hat glaube ich Einstein gesagt und deswegen vor allem in den Projekten, wo wir sind, haben auch meistens Unternehmenspartner, ja, die dann zumindest ein Stück weit diese Anwendungsprobleme auch in die Forschung bringen. Und zum Beispiel für die Pflegedienste war das die Medifox GmbH aus Hildesheim, die sozusagen ein ziemlich großer Software-Dienstleister für Pflegedienste in Deutschland ist und eben dadurch auch ein sehr, sag ich mal, umfassendes Wissen über sozusagen die generellen Situationen sozusagen der Pflegedienste hat. Und genau mit denen haben wir uns häufiger getroffen, Workshops gemacht, um eben herauszufinden, was sind die wunden Punkte oder wo liegen die Probleme in der Planung, um dann dieses Problem erstmal dann für uns ein Stück weit mathematisch zu definieren und dann eben diese nötigen Problemaspekte auch behandeln zu können.
Sind die Anwendungen, die Sie dort entwickelt haben, denn jetzt auch schon im Echtbetrieb im Einsatz?
Das ist häufig nicht umgehend der Fall und das liegt einfach daran, dass natürlich wir als Forschungsgruppe nur, sag ich mal, Software-Prototypen entwickeln können. Also wir können jetzt nicht irgendwie wie große Software-Entwicklungshäuser Software entwickeln, die wirklich direkt in der Praxis angewendet wird. Das heißt, wir entwickeln meistens einen Algorithmus oder gewissen Code, der eben diesen Algorithmus implementiert Und der wird dann meistens den Unternehmenspartnern in den Projekten zur Verfügung gestellt. Aber es ist natürlich deren Entscheidung nachher, ob sie dann investieren auf ihrer Seite, um den nachher wirklich in Code für ihre Anwendung oder so umzusetzen. Ja, was natürlich nochmal ein sehr großer Transferaufwand ist.
Und das wäre dann so, dass nicht nur die Pflegedienstleitung am Computer dieses System zur Verfügung hat, sondern dass das auch bis in die einzelnen Fahrzeuge hinein ausgespielt wird als Routenplan?
Genau, also das wäre auf jeden Fall möglich. Das liegt dann eben daran, wie man sozusagen dieses System designt. Das ist jetzt bei uns eigentlich weniger, was wir machen. Ja, wir entwickeln wirklich den Löser, sozusagen den Lösungsalgorithmus, der wirklich im Hintergrund nur läuft. Aber natürlich ist das eine Sache, die es zum Teil auch schon gibt und die natürlich immer mehr im Kommen ist, dass man wirklich die einzelnen Fahrzeuge miteinander verbindet. Ja, und dann, oder wenn ein Fahrzeug sehr spät ist, Verspätung hat wegen irgendwas, dann kann man irgendwie ein zweites Fahrzeug einplanen und so weiter. Also, dass man das so in fast Realtime, Echtzeit sozusagen planen kann.
Sie sprechen jetzt immer von wir, Sie meinen damit Ihre Forschungsgruppe. Vielleicht ist das nochmal was Sie auch ein bisschen erklären sollten. Wie viele Personen arbeiten an so einem Projekt und wie lange dauert das?
Also die meisten Forschungsprojekte bei uns dauern etwa 2 Jahre, werden in meinem Fall jetzt von zum Beispiel dem Bundesministerium für Forschung finanziert für dieses Projekt. Und das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie groß der finanzielle Rahmen des Projektes ist, aber meistens arbeiten da 2 bis 3 Leute, also meistens Doktoranden von uns an so einem Projekt und natürlich unser Professor ist auch involviert. Und häufig sind dann auf der Unternehmensseite noch 1, 2 Stellen finanziert, um eben da die Schnittstellen und Ähnliches, auch die Problemaufbereitung und die Workshops und so weiter mitzugestalten.
Herrn Professor Lars Schmidt-Thieme können wir, glaube ich, an dieser Stelle ruhig auch nochmal namentlich nennen. Genau, und das ist eben so für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht aus dem akademischen Umfeld kommen, dass sie eben eine Finanzierung für ein Projekt haben, für einen gewissen Zeitraum und sozusagen auch innerhalb dieses Zeitraums dann zu einer Lösung kommen müssen.
Genau, richtig. Also ich denke, 2 Jahre sind aus meiner Erfahrung im Unternehmensumfeld sehr lange für so Entwicklungsprojekte. Aber genau, im wissenschaftlichen Bereich ist das so, der Standard ist fast eher kurz, 2 Jahre. Und genau, da geht es einfach darum, in dem Zeitraum von Problemdefinition bis eben zu einem Lösungsansatz zu kommen. Und genau, daran arbeiten wir dann immer täglich.
Was gibt es denn für den Bereich kombinatorische Optimierung noch für Anwendungen? Wir haben jetzt viel über Routenplanung gesprochen, speziell über den Anwendungsfall Pflegedienstleister, aber es gibt ja sicherlich auch noch eine ganze Menge anderer Anwendungsfälle, wo genau diese Systeme zum Einsatz kommen.
Ja, definitiv. Also oft kommen teilweise sogar diese Routenplanungsprobleme so versteckt in anderen Problemen vor. Zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, wie zum Beispiel so Computerchips gelötet werden. Ja, da gibt es auch, weiß ich, tausende von Lötpunkten zum Teil auf so einem großen Computerchip. Und da kommt es natürlich jetzt auch darauf an, in welcher Reihenfolge diese Lötpunkte von dem Roboter oder von dem Schweißgerät angegangen werden. Und das ist einfach auch dann wieder so ein Problem des Handelsreisenden für die Chip-Produktion, indem man natürlich auch sehr viel Zeit verringern kann, um das zu produzieren. Und dann kann man halt vielleicht in der halben Zeit schon so einen Chip herstellen oder diesen speziellen Arbeitsschritt machen. Eine zweite große Sache ist zum Beispiel die Standortplanung für verschiedenste Anwendungen, auch zum Beispiel im öffentlichen Dienst. Zum Beispiel, wenn ich den Platz eines Krankenhauses oder einer Feuerwache planen möchte, kann man natürlich auch die einfach irgendwo hinstellen, aber natürlich ist es vielleicht schlauer, das so zu optimieren, dass man sie auch an eine Stelle baut, dass sie einen großmöglichen Anteil der Stadtfläche oder der Bewohner in möglichst kurzer Zeit oder kürzester Zeit erreichen können. Gerade für eine Feuerwehr ist das bestimmt sehr wichtig. Und da kann man natürlich auch, man kann das natürlich nicht überall hinbauen, jetzt hat man da irgendwie 10 Standorte zur Auswahl und da kann man auch jetzt kombinatorische Optimierung machen, um eben den besten Platz zu finden, um diese Feuerwache zu bauen.
Sie sprechen davon, dass Sie Modelle trainieren, bestimmte Dinge zu tun. Wie muss ich mir das vorstellen? Bei Trainieren denke ich an Sportler oder denke ich an Hundeschule oder jedenfalls nicht an einen Menschen, der vor einem Computer sitzt und den mit Daten füttert.
Da kann man sich natürlich erstmal nicht so viel drunter vorstellen. Ich gebe erstmal ein Beispiel aus dem generellen maschinellen Lernen, nämlich aus der Bildverarbeitung. Da kann man sich das vielleicht besser vorstellen. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, so in einem ganz simplen Beispiel, wir haben einfach nur Hunde und Katzen. Wir haben viele tausende Bilder von Hunden oder Katzen und wir möchten jetzt ein Modell, einen Algorithmus trainieren, der unterscheidet, ist jetzt auf diesem Bild ein Hund oder eine Katze. Mhm. Und das wird dann im Prinzip so gemacht, dass man halt diese ganzen Bilder, meistens muss man die noch ein bisschen vorbereiten irgendwie, dass sie alle in etwa den gleichen Bildausschnitt zum Beispiel haben oder ähnliches, dass man die sozusagen diesem Algorithmus einzeln oder in Gruppen zum Beispiel zur Verfügung stellt. Der gibt dann sozusagen eine Ausgabe und sagt, ja, das ist ein Hund oder eine Katze. Und da wir ja wissen für diese ganzen Fotos oder Bilder, ob das ein Hund oder eine Katze ist, das heißt, wir haben sozusagen in elektronischer Form ein Label, ja, eine Klasse sozusagen, ob das eben jetzt ein Hund oder eine Katze ist. Und dann können wir dem Modell sozusagen hier, lagst du falsch, hier hast du gesagt, das ist ein Hund, aber das ist eigentlich eine Katze. Und dann wird diese Fehlentscheidung sozusagen zurück auf das Modell projiziert, ja, also zurückgespielt sozusagen, um eben die Parameter des Modells so anzupassen, dass das nächste Mal diese Entscheidung in die richtige Entscheidung verändert wird. So passiert das im Generellen im maschinellen Lernen. Und in diesem speziellen Fall jetzt eben mit den Tourenplanungsproblemen machen wir es meistens so, da man eine relativ große Menge an Daten benötigt, um eben so einen Algorithmus zu trainieren, also ich sagte bestimmt tausende von Instanzen braucht man dazu, gehen wir meistens so vor, dass wir uns mehrere echte praxisnahe Probleme anschauen. Wir schauen uns an, wie sind die Charakteristiken dieser Probleme, wie sehen die aus, machen dann eine Art statistische Analyse, um zu schauen, wie ist in etwa die Verteilung dieser verschiedenen Attribute bei so einem Problem, der verschiedenen Charakteristiken. Und dann bauen wir uns einen Sampler, also einen Generator, der sozusagen jetzt eine riesige Anzahl von solchen ähnlichen Problemen generiert auf Basis dieser Statistiken. Und dann können wir mit dem sozusagen mit sozusagen synthetisch generierten Daten unser Modell trainieren. Und das ist meistens gut genug, um dann wirklich auch für die praxisnahen Probleme am Ende eine gute Lösung zu erstellen.
Das heißt ja aber doch, dass da einiges an menschlicher Intelligenz erstmal investiert werden muss, bevor die sogenannte künstliche Intelligenz zum Greifen kommt. Wie sehr stimmen Sie denn dem Satz zu, der Computer oder das Modell oder das System in dem Fall ist immer nur so intelligent wie derjenige, der es programmiert hat?
Oh, dem stimme ich zu 100% zu, weil selbst wenn das Modell selbstständig lernt, habe ich ja vorher schon mal gesagt, wir müssen ihm immer noch sagen, wie es lernt. Und das ist natürlich ein sehr großer Anteil oder hat einen sehr großen Einfluss darauf, was das Modell am Ende halt auch lernt und wie gut es lernt. Und ich denke, viele haben es vielleicht auch in den News, in den Nachrichten in letzter Zeit vielleicht auch mitbekommen, dass sehr viele dieser Projekte eben gerade daran scheitern oder häufig irgendwie am Ende des Tages Ergebnisse produzieren, die man nicht erwartet und die vielleicht auch sehr stark in irgendeine Richtung gehen, die man gar nicht möchte, weil eben die Komponente Mensch nicht rigoros genug sozusagen diese Vorbereitung des selbstlernenden Prozesses angegangen hat.
Haben Sie dafür auch ein Beispiel?
Ja, also gibt es mehrere signifikante Beispiele. Eins ist zum Beispiel, dass bestimmte Gesichtserkennungssoftware, ich weiß nicht mehr genau, welche große Hersteller das war, aber dass der zum Beispiel nur sehr schwer dunkelhäutige Menschen erkannt hat, weil einfach in den Daten, die ihm zum Training gegeben wurden, fast nur hellhäutige Menschen drin waren. Und das ist halt so einer, sag ich mal, in dem Fall liegt das von den Daten, die man dem Modell gibt. Und sowas kann natürlich in vielerlei Form irgendwie passieren. Ja, wo man wirklich auch als menschlicher Entwickler sehr stark aufpassen muss, weil eben wirklich die Maschine nur das lernen kann, was man ihr eben irgendwie zeigt und was man ihr eben in dem Lernprozess überhaupt zur Verfügung stellt.
Haben Sie auch solche Denkfehler gemacht schon?
Ja, also ich meine, in der Entwicklung, vor allem in der, sag ich mal, wissenschaftlichen Entwicklung, ist es meistens so, dass man eigentlich nur Fehler programmiert fast und die dann alle nacheinander löst sozusagen. Und am Ende ist dann der Algorithmus eigentlich nur die Lösung von Hunderten von kleinen Fehlern. Ja, also ich glaube, wenn jemand selber schon mal programmiert hat, dieses Debugging zum Beispiel, diese Fehlersuche ist echt zum Teil eine der Hauptkomponenten der Programmierung selber. Also in dem Sinne kann man das auf jeden Fall so sagen.
Gibt es denn für Sie ganz persönlich sowas wie ein Lieblingsproblem, das Sie gerne lösen würden, was vielleicht so komplex ist, dass sich da auch schon viele andere Menschen dran versucht haben und dran gescheitert sind? Ich stelle mir das so ein bisschen so ähnlich vor, wie man das ja immer mal wieder auch aus der Mathematik hört, dass es so Wissenschaftler gibt, vereinzelt, die sich ihr Leben lang eigentlich einem bestimmten Thema widmen und am Ende gewinnen sie irgendwann den Nobelpreis oder eben auch nicht. Und dann wird ihr Werk und ihr Wirken dann vielleicht erst viele Jahre nach ihrem Tod anerkannt. Gibt es sowas im Bereich maschinelles Lernen auch?
Also für mich habe ich jetzt so ein generelles oder so ein spezielles Problem jetzt nicht, also kein Lieblingsproblem ist es in der Kombinatorik, aber was für mich sehr interessant halt ist und so ein bisschen übergreifendes Problem ist, das ich halt gerne angehen würde, ist, wie ich vorher schon gesagt habe, eben, dass man nicht einfach sozusagen standardmäßig versucht, das mathematisch zu optimieren nur, sondern dass man sagt wirklich, man guckt sich an, was sind die Gemeinsamkeiten verschiedener Probleme und man kann dann wirklich lernen, irgendwie den bestmöglichen oder einen sehr guten Ansatz irgendwie zu finden, um diese Probleme zu lösen. Also das ist so das, was mich vor allem interessiert in dem Bereich. Jetzt eben mit der Anwendung maschinelles Lernen für kombinatorische Optimierung.
Haben Sie auch schon so eine Deformation professionell, dass Sie jetzt im Supermarkt die Regale nach einem ganz bestimmten Muster ablaufen, wenn Sie einkaufen gehen?
Ja, soweit ist es zum Glück noch nicht, aber hin und wieder erwischt man sich natürlich schon dabei, dass man vielleicht ein bisschen anders über Probleme nachdenkt oder so, wie vielleicht die anderen Leute. Ich habe jetzt gerade kein gutes Beispiel, aber man erwischt sich hin und wieder mal, ja.
Herr Falkner, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke. Ich bedanke mich für die Einladung.
Das war Aus der Wissenschaft, ein Podcast der Uni Hildesheim. Produziert von Sarah Reinke, Mara Schrey und Alexandro Huber. Sendeverantwortlich ist Sarah Reinke.